Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Heute zu Gast in Welterbe Hallstatt Sebastian Daniel. Sebastian Daniel lebt und arbeitet im Kulturbereich in der Welterbestätte Regensburg. Er ist Historiker. Er hat einerseits Geschichte studiert, andererseits im Masterstudium Public History und Kulturvermittlung. Und im Zuge dieser Auseinandersetzung ist er auf das Welterbe gestoßen. Herr Daniel, Sie haben sich mit diesen Wertekonflikten auseinandergesetzt. Also einerseits, was ist an Werten im Welterbe vorhanden und andererseits, welche neuen Werte, die gerade in unserer Gesellschaft entstehen, treten ans Welterbe heran? Welche Konflikte entstehen? Dass Sie unseren Hörern bitte erklären, einerseits, was wollten Sie genau wissen und andererseits, mit welcher Methodik sind Sie an diese Fragestellung herangegangen?
Ja, also wenn Sie es mir gestatten, ich würde tatsächlich einen Schritt vorgreifen, und zwar, wie wir sind überhaupt auf diese Thematik oder dieses Forschungsinteresse der Frage nach den Werten im Bereich Kulturerbe und Klimawandel gestoßen sind. Und zwar sind wir davon ausgegangen, dass wir uns überlegt haben, die Welt und die Gesellschaft, in der wir leben, ist gerade aktuell immer stärker auch von Veränderung geprägt. Und da ist natürlich der Klimawandel in der aktuellen Zeit ein ganz heißes Thema. Das Klima verändert sich, das Klima verändert unser Leben, ja, und dadurch verändert es natürlich auch die Umstände, in der wir als Menschen in einer, ja, flächenmäßigen Welterbestadt leben und wie wir mit diesem Welterbe zusammenleben können. Das hat dann eben auch diesen Grund, dass man sagt, so wie wir uns hier im alltäglichen Miteinander mit dem Welterbe auseinandersetzen und die Art und Weise, wie wir uns innerhalb dieses Welterbes bewegen, das ist auch auf unsere Wertevorstellungen zurückzuführen. Das heißt, wenn wir beispielsweise mit baulichen Veränderungen innerhalb dieses Welterbes konfrontiert sind, dann ist die Art und Weise, wie wir dem gegenüberstehen, immer auch darauf zurückzuführen, wie unser eigenes Wertesystem geprägt ist. Also beispielsweise, wenn wir uns eher, ja, für klimatische Veränderungsprozesse interessieren, wenn wir sagen, das ist wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen und dass wir dem entgegenwirken, dann würden wir vielleicht eher einer baulichen Veränderung im flächenmäßigen Welterbe zustimmen, als wenn wir den Klimawandel eher gering schätzen, das heißt beispielsweise auch ökologischen Werten weniger Bedeutung zumessen als anderen Werten, dann würden wir vielleicht sagen, nein, diese baulichen Veränderungen wollen wir nicht akzeptieren. Das war erstmal der Grund, warum wir uns überhaupt, beziehungsweise ich mich im Rahmen meiner Masterarbeit dann letzten Endes mit dieser Thematik auseinandergesetzt habe.
Und da ist ja das Welterbe in seinem oder gerade Regensburg, eine jahrhundertealte Stadt, und die ist ja quasi im Lauf ihrer Entwicklung den verschiedensten Werten ausgesetzt gewesen. Also es gibt einerseits mehr oder weniger die gebaute Substanz, also diese im Lateinischen Urbs, die sich natürlich auch entwickelt, und diese Substanz ist ja träger, denke ich, als die Werte der Gesellschaft, die dann an diese Substanz anprallen.
Das ist einerseits natürlich absolut korrekt. Andererseits, und da kommen wir jetzt dann tatsächlich auch auf den Schwerpunkt meiner Forschungsarbeit zu sprechen, wollten wir uns, und wenn ich jetzt die ganze Zeit von wir spreche, dann muss ich vielleicht ganz kurz erklären, in welchem Rahmen die Masterarbeit dann auch entstanden ist. Und zwar war das ein Projekt Kulturerbe Klimazukunft, das sich gerade eben mit personalen, mit motivationalen Werten auseinandergesetzt hat. Das heißt, mit Werten, die eigentlich dahinter stehen. Also was bedeutet es eigentlich, wenn wir sagen, ein Denkmal trägt einen Wert, dann ist das ja letzten Endes auch damit verbunden, welchen Wert wir dem Gebäude antragen. Und dieses Antragen basiert wiederum auf unseren personalen Wertesystemen, Wertekonstrukten, die wir tragen. Und jetzt sind wir genau bei dem Punkt, dass es eben die Frage nach den, so wie ich das genannt habe, die impliziten Werte, das sind die Werte, die dahinter liegen. Das heißt, unser Verhalten dem Welterbe gegenüber ist basiert in einer personalen Wertestruktur. Und exakt diese personale Wertestruktur wollten wir herausfinden, wollte ich herausfinden.
Ist es letztlich in der Entwicklungsgeschichte individuell jedes Menschen begründet, wie er sozialisiert worden ist, wie er sich im Lauf seines Lebens entwickelt?
Letzten Endes würde ich das so unterschreiben tatsächlich, weil im Grunde ist es so, das, was uns motiviert, ja, also unsere Grundwerte, die sind natürlich auf das zurückzuführen, wie wir sozialisiert sind, was uns wichtig ist, ja, also da wäre auch, lässt sich sagen, dass jeder Mensch eine eigene Wertestruktur, eine eigene Wertehierarchie besitzt. Letzten Endes ist es aber trotzdem so, und das ist ganz entscheidender Punkt, ganz entscheidender Aspekt, dass es nicht unendlich viele Werte gibt. Dementsprechend in meiner Arbeit, in meiner Forschung, habe ich mich irgendwann an einem gewissen Punkt natürlich auch dazu entscheiden müssen, welches Wertekonstrukt, welches Wertesystem, welche Wertetheorie ich auch zur Anwendung bringen möchte. Und letzten Endes war das Wertesystem von Schwartz, das eben ein universalistisches Wertesystem vertritt und letztlich auf, je nachdem, wie man zählen möchte, auf 10 bis ein bisschen mehr Werte darüber hinaus zurückzuführen ist.
Könnten Sie die bitte ganz konkret umreißen? Ich kenne dieses System nicht und bin natürlich jetzt neugierig geworden.
Da können wir uns sehr gerne kurz drüber unterhalten. Es ist vor allem, glaube ich, vorab noch wichtig zu konstatieren, warum es überhaupt wichtig ist, sich auf eine Wertetheorie zu einigen. Weil grundsätzlich ist es so, dass Werte epistemologisch sehr stark diffundieren. Das heißt, wir haben im Bereich des Kulturerbes, haben wir im Kulturerbe und des Denkmalschutzes auch, wenn wir da von Werten sprechen, dann meinen wir etwas ganz was anderes, als wenn wir beispielsweise ja auf eine soziologische Wertetheorie zurückgreifen. Beispielsweise im Bereich des Denkmalschutzes wären solche Werte zu nennen wie im Rahmen einer traditionellen Wertedimension historische Werte, künstlerische Werte, ästhetische Werte oder auch der wissenschaftliche Wert per se. Auf der anderen Seite, wenn man auf die neueren Entwicklungen im Bereich des Kulturerbes und auch des wertebasierten Kulturerbes zurückblickt, gibt es auch gesellschaftliche Dimensionen, die hier einzugliedern sind. Beispielsweise wirtschaftliche, ökonomische, politische, soziale, spirituelle oder auch ökologische Wertedimensionen. Und man erkennt aber sehr schnell, dass diese Wertedimensionen in ihrem Ursprung zunächst mal, also wenn man jetzt auf das Historische, das Künstlerische zurückblickt, sehr stark vom Gebäude, vom Denkmal an sich ausgehen, vom Objekt an sich, wenn man so möchte, ausgehen und eben erst in neuerer Zeit dann so Dimensionen eingeflossen sind, wie eben gesellschaftlich relevante. Ja, also wir haben die soziale Dimension, wir haben die politische Dimension, wir haben spirituell mit dabei. Und das ist schon ein Anzeichen, dass sich auch hier im Bereich der Denkmalforschung, des Kulturerbemanagements, sich eine Tendenz einstellt, die beginnt zu begreifen, dass der Mensch innerhalb dieses Systems Kulturerbe eine ganz zentrale Rolle einnimmt. Und dementsprechend würde ich behaupten, dass es durchaus auch begründet war im Rahmen meiner Forschungsarbeit, speziell auf die personalen Werte zurückzugreifen und diese zu erforschen. Wenn wir jetzt auf das Wertemodell von Schwartz blicken, dann sprechen wir hier von auch 4 verschiedenen Wertedimensionen. Wir haben auf der einen Seite eine altruistische Wertedimension, diese umfasst die Untertypen Universalismus und Benevolenz.
Also Entschuldigung, wenn ich da jetzt dazwischen grätsche, Ist Benevolenz mit Gutwilligkeit zu übersetzen oder liege ich da jetzt völlig falsch?
Nein, da liegen Sie sehr richtig. Man muss vielleicht dazu erklären, es ist nicht wirklich ein einfaches Unterfangen, in kurzer Zeit ja diese Wertetheorie zu umreißen, weil es ein sehr umfangreiches Theorem ist. Und nichtsdestotrotz, jeden einzelnen Wertetypus muss man sich so vorstellen, dass er mit verschiedenen Items definiert wird. Das heißt, wenn wir beispielsweise auf den Wertetyp Universalismus zurückgreifen, dann sind hier motivationale Aspekte gemeint, die beispielsweise auf die Natur abzielen. Ja, also Universalismus ist immer auch mit Natur und Nachhaltigkeit und solchen Subtypen in Verbindung zu bringen. Wir haben, wenn wir auf eine andere Wertedimension schauen, die vielleicht dann ein bisschen leichter nachzuvollziehen ist, nämlich die Wertedimension Offenheit. Bei der ist es so, dass wir hier Untertypen zu verorten haben, wie die Selbstbestimmung, die Stimulation, also das heißt alles, was mir selber irgendwie auch ja eine Wohltuung, einen Ansporn irgendwie auch verschafft und eben, wie gesagt, die Selbstbestimmung, dass man eben man möchte über sein eigenes Leben Bestimmtheit erlangen. Und dieser Wertedimension Offenheit wiederum steht allerdings die Wertedimension der Erhaltung gegenüber. Und hier zu verorten wäre Konformität und Tradition und auch Sicherheit. Das heißt, man kann hier schon feststellen, wenn wir uns im Bereich der Frage nach Anpassung oder Veränderung des Kulturerbes, des gebauten Erbes unterhalten, dann lässt sich hier schon gut nachvollziehen, dass diese Bereiche der Offenheit und der Erhaltung mit ihren jeweiligen Untertypen doch irgendwie gegeneinander stehen und hier eventuell Konfliktpotenzial entstehen könnte.
Ich kenne ja dieses Konfliktpotenzial aus den klassischen Denkmalwerten von Alois Riegel, wo zum Beispiel etwa der Gebrauchswert dem Alterswert diametral gegenübersteht. Also dass man, um ein Gebäude gebrauchen zu können, man ständig wieder renoviert. Umgekehrt, der Alterswert ist ja nach Riegel der Wert, die Qualität, wenn ein Gebäude eben nicht erhalten wird und einfach immer älter wird und die Extremform des Alterswerts ist letztlich das vollständig verfallene Gebäude. Also, dass in diesen Wertesystemen immer ein Konfliktpotenzial letztlich abgebildet wird, wie es ja letztlich in der Gesellschaft real vorhanden ist.
Absolut korrekt, absolut korrekt. Ich glaube, der feine Unterschied, den man jetzt hier eben unbedingt festhalten muss, ist, dass die Wertetheorie von Schwarz sich eher damit auseinandersetzt, was die Menschen motiviert. Also das heißt, welcher Denkmalwert beispielsweise oder welcher aus diesem traditionellen Kosmos von Alois Riegel vielleicht bei jedem Menschen zum Tragen kommt, der ist wiederum in seinem personellen Wertekonstrukt begründet.
Ja, und wie haben Sie jetzt dieses Schwarzsche Wertekonstrukt konkret auf die Untersuchung der Denkmalwerte oder des gesellschaftlichen Umgangs mit dem Denkmal oder mit den neuen Anforderungen an den Denkmalbestand, der jetzt durch die Problematik des Klimawandels herangetragen wird? Wie haben Sie das jetzt konkret angewandt?
Ja, herzlichen Dank für die Frage, weil das natürlich eine zentrale Grundfrage der Herangehensweise im Rahmen dieser Masterarbeit auch war. Das heißt, wir standen vor der Herausforderung, wie kann man so feine motivationale Dinge, wie lässt sich das festmachen? Wie kann man das herausfinden, was die Leute wirklich motiviert? Und ausgegangen sind wir damals von dem Ansatz dreier verschiedener Podiumsdiskussionen, sowohl in Augsburg, in Hamburg, als auch eben bei mir vor Ort in der Stadt in Regensburg. Diese Podiumsdiskussionen haben sich jeweils mit dem eigenen Welterbe befasst, und zwar immer im Kontext der Veränderungen durch den Klimawandel, der negativen Veränderungen infolge des Klimawandels. Und letztlich war es so, dass diese Podiumsdiskussionen am Ende vorlagen, auch in hervorragender Videoqualität, so dass man irgendwie, man wollte noch weitergehen mit diesen Podiumsdiskussionen, man wollte sie weiter erforschen, man wollte irgendwas damit anfangen, weil tatsächlich das Ergebnis der einzelnen Podiumsdiskussionen nicht zum gewünschten Ergebnis geführt haben. Also das heißt, man wollte schon über die Podiumsdiskussionen herausfinden, welche Konflikte treffen denn aufeinander? Wo gibt es einen Clash dieser Werte? Und tatsächlich musste man, resigniert ist vielleicht etwas zu viel gesagt, aber man musste leider feststellen, dass diese Diskussionen nicht zu dem gewünschten Ergebnis geführt haben. Das heißt, man musste noch tiefer greifen, man musste noch tiefer schürfen. Und letzten Endes...
Zwischenfrage, war in diesen Diskussionen in den drei unterschiedlichen Städten, waren die sehr unterschiedlich oder sind die ähnlich gelaufen?
Die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Letztlich würde ich schon sagen, dass sie ähnlich gelaufen sind, allerdings natürlich auch immer im Kontext des jeweiligen Themas, das besprochen wurde. Und zwar ist es so, dass die Diskussion in Augsburg beispielsweise sehr stark auf den Aspekt Nachhaltigkeit abgezielt hat. Ja, weil es ging um das Wassermanagementsystem, das in Augsburg ja Welterbe ist. Und dementsprechend auch um die Ressource, um die natürliche Ressource Wasser und wie kann man nachhaltige Weise mit dieser Ressource umgehen. Das heißt, ohne mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, aber ich glaube, alleine das Thema, das vorgegebene Thema, hat in Augsburg dazu geführt, wie soll man sagen, dass gar nicht unbedingt zwei Lager aufeinander geprallt sind, sondern die Leute waren sich eher einig, würde ich sagen, und waren sich einig ob der Wichtigkeit der Erhaltung des Wassers. Das heißt, es ging tatsächlich weniger um großartige bauliche Veränderungsmaßnahmen oder dergleichen, was wiederum auf der anderen Seite in Regensburg in der Podiumsdiskussion durchaus der Fall war. Also in Regensburg ging es um einen klimaresilienten Umgang mit der Altstadt, die ja denkmalgeschützt ist in Gänze. Und da war es natürlich schon so, dass man auf der einen Seite gesagt hat, wir müssen uns an die Auswirkungen, an die negativen Auswirkungen des Klimawandels anpassen, während auf der anderen Seite dann doch auch in einer gewissen Vehemenz dagegen argumentiert wurde, man dürfe nicht baulichen Veränderungen am wertvollen Denkmalbestand der Altstadt ansetzen, sondern man müsste die baulichen Veränderungen vielleicht ja externalisieren und im städtischen Umland ansetzen. Das heißt, hier sind durchaus zwei Lager aufeinander geprallt, wenn auch nicht in der Schärfe, wie man es letzten Endes erwartet hatte, aber das ist doch ein Unterschied in der grundsätzlichen Anlage der beiden Diskussionen in Augsburg und in Regensburg beispielsweise.
Und Sie haben dann in weiterer Folge auch noch dieses Audio- und ein Videomaterial ausgewertet.
Sehr richtig. Also in erster Linie ging es natürlich um das tatsächliche Audiomaterial, weil wir wirklich sehen wollten, was wurde gesagt. Also quasi im klassischen Sinne zwischen den Zeilen lesen, darum ging's. Jetzt stand die Frage im Raum, wie kann man so etwas erreichen? Das heißt, wie kann man tiefer lesen, als man eigentlich lesen würde? Und
ja, das ist eine sehr spannende Frage. Das ist, ja.
Genau. Und da gibt es, ja, im Forschungsansatz der eher qualitativen Forschung gibt es eine Möglichkeit, nämlich, dass man qualitativ auswertend tätig wird. Und wir haben das umgesetzt über die Forschungsmethode der Grounded Theory. Grounded Theory, den Begriff an sich sollte man nicht versuchen zu übersetzen. Wenn man es dennoch täte, was wir jetzt in unserem Gespräch eventuell anstellen könnten, dann geht es tatsächlich am ehesten, ohne jetzt zu sagen, das ist eine adäquate Übersetzung, die es nämlich nicht ist, aber am ehesten in eine Richtung der datenverankerten qualitativen Analyse. Also grounded im Sinne von jede Aussage, die man letzten Endes tätigt, muss in den Daten, die man auswertet, verankert sein.
Also vielleicht übersetzt wohlbegründet.
Wohlbegründet, ja, wobei das ja vielleicht ein bisschen in den wertenden Bereich dann abdriftet, aber genau, in diese Richtung geht's natürlich. Das heißt, letztlich ist die Vorgehensweise folgendermaßen, dass man tatsächlich versucht, alles, was gesagt wurde, Zeile für Zeile, also es ist eine sehr aufwendige Forschungsmethode, Zeile für Zeile qualitativ zu kodieren. Und kodieren bedeutet in diesem Sinne nicht viel mehr als im Grunde einfach jeden Satz oder auch jede Sinneinheit oder auch teilweise einfach nur Wörter an sich, die einfach sinntragend sind, mit einem Label zu versehen. Und dieses Label kann ein kurzer Satz sein, das kann ein Wort sein, das kann ein Gedankenfetzen sein. Das dient einfach nur der Sache, dass man nichts übersieht. Also dass man am Ende wirklich merkt, okay, man hat jede Zeile für Zeile einzeln kodiert und man läuft quasi nicht Gefahr, Dinge zu überlesen.
Also Sie haben letztlich durch diese Analyse mehr herausgefunden, als möglicherweise dem Sprecher im Augenblick, als er die Aussage getätigt hat, selbstbewusst war.
Ja, das würde ich so behaupten, auch wenn es natürlich eine gewagte These ist. Aber trotzdem ist es ja oft so, dass man, und das werden wir im Nachgang an unser heutiges Gespräch vermutlich auch feststellen, wenn wir uns das zum zweiten, zum dritten Mal nochmal anhören, dass wir, und wenn es vielleicht nur über einen Seufzer ist und einen Verhaspler oder ähnliches, dass man vielleicht dann im Nachhinein merkt, da wurde nachgedacht oder da wurde vielleicht mehr gesagt, als man eigentlich gehört hat. Das heißt, je öfter man sich Dinge anhört und je genauer man liest, desto, also es liegt in der Natur der Sache, dass man einfach noch mehr herausfinden kann.
Ja, das ist sehr spannend. Und was haben Sie herausgefunden?
Ich würde behaupten einiges. Ich würde tatsächlich die Frage noch ganz kurz einen Moment hinten anstellen, weil ich ganz gerne nochmal auf das detaillierte Vorgehen eingehen würde. Dazu noch ganz kurz ein paar Sätze.
Bitte.
Es ist so, dass man im Rahmen der Grounded Theory immer einen zyklischen und nach vorne, das heißt im zeitlichen Ablauf nach vorne gerichteten offenen Forschungsprozess hat. Also das heißt, jeder einzelne Durchgang durch das Material ist als eigener Forschungszyklus begriffen und wird quasi im zeitlichen Verlauf immer weiter ergänzt. Und zwar nicht nur im Sinne des eigenen Wissens. Das heißt, der Forscher entwickelt sich ja auch weiter und lernt dazu, sondern es kommen auch verschiedene Daten noch hinzu. Also beispielsweise im Rahmen meiner Masterarbeit war es so, dass als, wenn man so möchte, erster Forschungszyklus die Podiumsdiskussionen an sich zu begreifen sind, als zweiter Forschungszyklus dann der erste Durchgang durch dieses Material meinerseits, also das heißt der Transkriptionsprozess erstmal in erster Linie, dann auch der erste Kodierungsprozess, der erste von übrigens drei verschiedenen Kodierungsprozessen, also das heißt, man merkt, wie viele Abläufe da auch dahinter stecken. Es ist dann aber auch so, dass nicht nur die Kodierungsprozesse von entscheidender Bedeutung sind, sondern auch jede Art und Weise oder jede Form der Vorstellung des Datenmaterials. Also ich war beispielsweise im Dezember 2023 auf einer Tagung auch in Gotland, in Visby und durfte dort auch erste Forschungsergebnisse schon präsentieren. Ja, also das waren ganz rudimentäre Forschungsergebnisse, aber auch diese Forschungsergebnisse sind dann wiederum in den eigenen Forschungsprozess mit eingeflossen und wurden dann letzten Endes auch wieder Teil eines weiteren Kodierprozesses.
Also letztlich ein iteratives System.
Absolut korrekt, absolut korrekt. Die Iterativität ist ein Grundprinzip der Grounded Theory Methode.
Wenn ich jetzt noch einmal die Frage stellen darf nach den Ergebnissen.
Was vielleicht da ganz entscheidend ist, wir haben, so viel sei noch dazu gesagt, in den verschiedenen Podiumsdiskussionen zunächst mal einen Überschuss an AkademikerInnen festzustellen, im Gegensatz zu Nicht-AkademikerInnen. Gleichfalls eben auch in einem identischen Verhältnis, wie auch die Geschlechterverteilung zu definieren ist. Das heißt, wir sind hier tatsächlich bei einem Verhältnis von 87 zu 13, sowohl im akademischen, nicht-akademischen, als auch im männlichen und nicht-weiblichen Verhältnis. Das ist in der Hinsicht ganz interessant, weil es...
Also mehr Männer als Frauen.
Mehr Männer als Frauen, ganz genau, und deutlich mehr Akademiker. als Nicht-Akademiker. Und das ist in der Hinsicht ganz wichtig, deswegen wollte ich das noch vorausschicken, weil eine der zentralen Erkenntnisse der Arbeit ist tatsächlich auch folgendes, dass die jeweilige Persönlichkeit eine ganz entscheidende Rolle spielt in der jeweiligen Werteverteilung dann auch. Das ist in der Hinsicht interessant, dass man eben sagt, es gibt keine, jetzt beispielsweise auch nach verschiedenen Berufsgruppen, keine festgelegte Werteverteilung, sondern es ist wirklich das einzelne Individuum jeweils zu berücksichtigen, das eben analysiert werden muss. Und aufgrund dessen kann man dann auch ja Vorhersagen treffen, wie sich das die jeweilige Person auch eventuell in einer Konfliktsituation verhalten möchte.
Die Fortsetzung dieses Gesprächs hören Sie in der nächsten Episode. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.